Detektor FM. Zurück zum Thema.
Hamburg im Sommer 1981. An der Otto-Hahn-Gesamtschule ist Projektwoche. Der 16-jährige Pastorensohn Andreas Dorau geht in den Kurs Wir machen einen Popsong. Und dann passiert das. Aus Versehen schreibt Andreas Dorau einen der bekanntesten Hits der Neuen Deutschen Welle und widmet sein Leben seitdem der Kunst. Gut 30 Jahre ist das jetzt her. 30 Jahre voll mit irren und kurzweiligen Episoden aus dem Kulturbetrieb. Episoden über einen Popstar und Popverweigerer. Ein Genie und genialer Dilettant mit seinen Hits und Anti-Hits. Irgendjemand muss diese Geschichten doch mal aufschreiben.
Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist. Und das ist immer Delmenhorst.
Dachte sich vermutlich auch Element of Crime-Sänger und Herr Lehmann-Autor Sven Regener. Während Andreas Dorau also Zigarette wedelnd aus seinem Leben erzählte, griff Sven Regener in die Tasten und schrieb ein Buch. Also bitte, mehr Popkultur geht nicht. Wir wollen sie hören, die Geschichten aus der Goldgräberzeit der Musikindustrie, aus den Abgründen des Business. Mikros an für Andreas Dorau und Sven Regener, unsere Gäste im Detektor FM-Studio.
Hallo Sven und Andreas, schön euch hier zu haben.
Ja, hallo, stark.
Hallo.
Wir haben es gerade gehört, Goldgräberzeit in der Musikindustrie. Ihr habt beide diese Zeit aktiv miterlebt. Bei Andreas war es zum Beispiel so, dass sich die Fred vom Jupiter Single alleine in den ersten Wochen 20.000 Mal verkauft hat.
Ja, korrekt.
War es damals tatsächlich so Champagner getränkt, wie
Nein.
es immer kolportiert wird?
Also Champagner tauchte erst in den 90ern auf und der wurde auch nicht wegen mir angeschafft. wegen mir ist nie Champagner angeschafft worden. Also in den 80ern, ich war auf dem Indie-Label Atatak, wo auch eben Element of Crime ihr erstes Album veröffentlicht haben. Und da gab es noch nicht mal Bier.
Man konnte froh sein, wenn sie dann anriefen und sagten, dass die Platte ist draußen, nicht? Also das war, also
ich hab bei mir hat's nie geklingelt.
Nee, hat's nie geklingelt, ne? Siehst du? So ist das. Ja, das waren tatsächlich die richtig fetten Jahre, glaube ich, waren die 90er, als alles auch was auf Vinyl verkauft wurde, auch noch zum zweiten Mal als CD verkauft wurde. Das war, glaube ich, die ganz große Zeit. Und als Techno so durch die Decke ging und so. Und da waren immer die Kühlschränke, die waren auch so Feierbiester. Und dann gab's überall, glaube ich, Champagner. Da gab's viel Champagner. Ich glaube aber, bei Andreas wurde, als er mit Girls in Love seinen zweiten großen Hit hatte.
1997.
Auch mit silberner Schallplatte in Frankreich und so weiter. Disque d'Argent. Da wurde auch Champagner angeschafft, weil ich glaube, die
Charlotte
muss Champagner angeschafft haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es nicht gemacht hat.
Soweit ich mich entsinnen kann, nein. Also aber okay. Nein, nochmal zu Atatak zurück. Also wir waren davon, dass wir 20.000 Stück verkauft haben, total überrascht. Also wir waren eher... Huch, was ist das denn jetzt? Und an Champagner wussten wir nicht mehr, wie man es ordentlich schreibt.
Vor allem, das war ja auch damals eigentlich noch erstmal so noch nicht viel. Das Interessante war ja, dass es dann so ein weltweites Phänomen eigentlich wurde, Fred vom Jupiter, und sich also wahrscheinlich Millionen mal verkauft, aber niemand weiß genau, wie oft. Weil das durch so viele Hände ging, ne? Und so viele Firmen beteiligt waren in allen Ländern.
Und auch ein Lehrer.
Und auch ein Lehrer. Ja. Und eben so Compilations und neue Deutsche Welle-Sampler und so alles. Ne? Also.
Nun war Fred vom Jupiter zwar jetzt der große Hit der Neuen Deutschen Welle, aber das ist ja eigentlich ein Missverständnis, wenn man den Namen Andreas Dorau nur mit der NDW assoziiert. Als die NDW nämlich richtig Fahrt aufgenommen hat, wolltest du gar nicht Teil davon sein. Warum nicht?
Also ich spreche immer von zwei Neuen Deutschen Wellen. Also es gibt eine von 1980 bis Mitte 82 und eine von 82 bis 84. Und die erste Neue Deutsche Welle, der ich mich zugehörig führe, ging es eigentlich darum, den Versuch zu starten, eine andere Musik zu machen. Also sowohl textlich als auch musikalisch. Und die zweite kommerzielle Neue Deutsche Welle, eben mit Hubert K. und Schieß mich tot, das war einfach nur so spritziger Schlager oder
Schlager.
Also und mit dem Zeug wollte ich nichts zu tun haben.
Jetzt haben wir schon einige Episoden auch angedeutet mit dem Lehrer und dem Schüler, ist auch gleich die erste im Buch, die ist super. Was ist denn, Sven Regener, die abgründigste Episode aus dem Popleben des Andreas Dorau? Vielleicht etwas, wo man denkt, naja, nach außen wirkt das immer so schimmernd, aber in Wirklichkeit läuft das ganz anders. Oder anders gefragt, wie verlogen ist da auch der Betrieb?
Na, man kann gar nicht sagen, dass es verlogen ist, weil es wird einem ja eigentlich nichts vorgemacht. Also es gibt mal so Phasen als junger Künstler, wo einem alle sagen, vor allem Musikverleger auch so, ja, wir tun wahnsinnig viel für dich, aber das sind die Einzigen, die eigentlich gar nichts tun müssen. Ja? Die nehmen einfach nur das Geld mit. Aber im Grunde genommen ist es alles einfach so, wie es ist. Und es ist auch, es gibt auch keinen Grund zur Dämonisierung. Ich glaube, in diesem Buch das Abgründigste, es gibt ein paar Sachen. Also das Kapitel über Andreas und Alkohol, finde ich, hat offenbar einige Abgründe, aber eher persönliche Art, aber auf eine Weise, die auch jeder verstehen und nachvollziehen kann. Aber schon, das hatte schon abgründige. Und dann die Sache mit dem Neid. Das ist ja auch wichtig, dass man in der Kunst sich auch darum klar ist, alle Künstler haben ja auch was mit Neid zu tun. Also alle buhlen um die Liebe und Aufmerksamkeit und Gunst von dem imaginären, eigentlich virtuellen Publikum da draußen. Und man hat immer das Gefühl, der andere ist irgendwie besser. Und das ist irgendwie toll. Andreas hat ja auch Lieder darüber gemacht, hier kommt der Neid. Dann aber zum Beispiel diese Geschichte über die Goldverleihung in den 90er Jahren, also und wie man damit umgegangen ist, dass man eigentlich Zeit seines Lebens um eine goldene Schallplatte betrogen wurde, die hast du ja nie bekommen, ne, für Friedhelm Jupiter. Und dann sieht man diese ganzen anderen Gurken, die da so diese goldenen Schallplatten bekommen, und man ist immer dabei, weil man bei der Plattenfirma arbeitet oder eingeladen ist. Und das finde ich eigentlich, ist kein Abgrund, aber das ist die meisten geben das nicht zu und die meisten erzählen nicht so davon, wie man es eigentlich machen muss. Und das hat Andreas da, glaube ich, sehr schön getan.
Wenn man das liest und auch wenn man euch beide hier hört, dann hat man irgendwie sehr schnell den Eindruck, da haben sich auch zwei gefunden, die irgendwie schon immer zusammengehören. Wie habt ihr euch denn tatsächlich gefunden?
Soll ich erzählen?
Ja, erzähl du das.
Okay, okay, danke schön. Wir schreiben das Jahr 1982 und wir wollten als Band auf unsere zweite Tournee gehen. Und Christian Kellersmann, mein damaliger Saxophonist, studierte mit Sven zusammen Musikgeschichte. Und wir suchten einen Trompeter. Sven spielte Trompete und ich habe Sven dann in seiner Wohnung besucht und ihn gefragt, ob er Lust und Zeit hätte. Lust hatte er, Zeit hatte er aber keine, weil er seiner Freundin einen Urlaub genau zu der Zeit versprochen hatte. Trotzdem blieben unsere Lebenswege parallel, weil er dann eben wenig später mit Element of Kind zu Attertak kam und wir uns dann auch ein paar Jahre später wieder bei Universal bei der gleichen Plattenfirma wiederfanden.
Ja, das fand ich erstaunlich, also wie oft man sich da so Knotenpunkte quasi, und das war auch, man hat sich dann irgendwie 5, 6, 7 Jahre nicht gesehen, aber es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, das fand ich auch interessant. Ja, also es gab auch mal so ein Missverständnis Anfang der 90er und es wurde dann 97 ausgeräumt oder so. Ja? Also
Sven hatte sich auf meine frisch gebügelte Hose gesetzt.
Nein, hatte ich nicht. Ich habe gesagt, ich würde mich doch niemals auf deine Hose setzen.
Ich hatte ihn unterstellt, jemand hatte sich auf meine Hose gesetzt und ich hatte Sven unterstellt, er sei es gewesen.
Ja, ich habe gesagt, ich würde mich niemals auf meine Hose setzen, auf deine Hose setzen, Andreas. Das dachte er gedacht, ich würde das aus Arroganz nicht tun.
Er würde sich auf jede Hose setzen,
aber auch nicht auf meine. Ja, genau. Na, dabei habe ich es eigentlich umgekehrt gemeint, dass sie aus Respekt mich nicht auf seine Hose setzen würde.
Aber ich bin froh, dass das ausgeräumt werden konnte.
Ja, ich auch, ja.
Hat lange gedauert.
Ja. Offenbar. Ja. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Andreas Dora aus seinem Leben erzählt und Sven Regener darüber ein Buch schreibt? Wie habt ihr zusammengearbeitet? Bist du aufgeregt durch die Wohnung gestöckelt und du hast das an die Schreibmaschine gehämmert? Oder
also wir blieben in einem Zimmer, also nicht durch die... fand nicht in einer kompletten Wohnung statt. Nein, wir hatten uns in erster Linie sehr gut vorbereitet. Also wir hatten jeder Geschichten aufgeschrieben, die der eine wollte, die der andere wollte. Natürlich gab es eine 75-prozentige Deckung. Aber es gab eben auch Geschichten, auf die ich gar nicht gekommen wäre, die Sven unbedingt drin haben wollte. Und ich hatte auch Geschichten, die kannte Sven nicht. Und ich musste sie ihm erst verkaufen.
Aber im Grunde genommen war es so, wie du gesagt hast. Andreas ist eher so körperlich unterwegs gewesen, auch immer schön an Rauchen. Und ich habe immer da gesessen und habe versucht, das in dieser Ich-Form, der auch erzählte, so einzufangen, dass sich das schnell und einfach lesen lässt. Also eigentlich sehr lakonisch und nur die ganz harten Fakten. Denn dadurch kriegt das Buch auch diesen Witz dann. Dass man, wenn man einfach nur die harten Fakten aneinander reiht, dann ist das so unglaublich, dass es einfach total toll ist. Ja. Damit ist es auch nicht so ein riesen fetter Schinken geworden, sondern so ein strammes Buch von 120 Seiten, das man einfach so lesen kann, wo man einfach danach, wie so ein Schelmenroman, also wie sowas, wo man einfach erzählt, wie jemand sich da wirklich 30 Jahre oder 20 Jahre lang durch die Kulturindustrie gräbt, also durch den Beton der Kulturindustrie immer wieder dieses Loch weitergräbt. Und das ist eine ganz tolle Sache eigentlich, ja. Es ist sehr literarisch geworden. Und zwar einfach nur durch Verzicht auf alle Arabesken und Ausschmückungen, einfach durch die harten Fakten kriegt er so einen literarischen Charakter plötzlich. Das war ganz toll.
Andreas, was kann Sven Regener über dich aufschreiben, was du selber über dich nicht schreiben kannst?
Das halbe Buch. Also ich hätte das Buch nie angefangen, wenn Sven sozusagen nicht den Anschluss kommt. Lass uns das doch zusammen machen und wir schreiben deine Geschichten auf. Auf die Idee wäre ich von selber niemals gekommen und hätte es mir auch nicht zugetraut.
Also wobei eigentlich... dahinter steckte, dass wir damals zusammen in der Fabrik was gemacht hatten, vor ein paar Jahren, und Andreas hatte eben so Anfragen von Verlagen. Das ist ja, das hat ein bisschen modern, so Musiker sollen auch mal Bücher schreiben und so, hat er so Anfragen von Verlagen auch, und er hat gesagt, das fand ich irgendwie stark, er kann, will sich eigentlich nichts ausdenken, dafür hat er genug interessante Sachen selbst erlebt, aber er will auch keine Biografie schreiben, also jetzt nicht so und dann wurde ich geboren und dann kam ich in die Schule und dann kam Tante Mimi und so, sondern irgendwie, dass man einfach diese Geschichten erzählt, ja, wie sie wirklich sind, weil die so unglaublich sind, dass man, dann braucht man sich nichts auszudenken.
Das schwingt auch schon immer so ein bisschen in unserem Gespräch jetzt mit, ohne das jetzt zu explizit zu thematisieren, aber ihr seid ja schon einige Jahre und sogar Jahrzehnte dabei, und die Musikindustrie an sich, die hat ja genau in dieser Zeit, in der ihr aktiv seid, ganz grundlegenden Wandel durchgemacht, und den thematisiert das Buch ja auch. Ihr habt beide immer weiter Tonträger veröffentlicht, auf vermutlich vier verschiedenen physischen Plattformen und jetzt eben auch digital. Und ich fand ganz interessant, was in der Schlussbetrachtung des Buches steht. Da steht, durch das Internet ist im Musikgeschäft auch alles viel besser geworden. Und von dem kurz anhaltenden, aber immerhin doch existierenden Ruhm von einer Stunde in den iTunes-Charts gewesen zu sein, ist da die Rede. Das würde ich gerne nochmal erklärt bekommen. So, wieso ist es jetzt besser?
Also, ich erkläre es mal. Also, du hast eine Veröffentlichung, und die wird ja ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr vorher bekannt gegeben. Und dann gibt es eben Vorbestellungen. So, und du weißt, an dem Tag, so wie so ein Fluss, der angestaut wird, wird eben die Schleuse hochgezogen, und dann sprudeln diese Vorbestellungen hinaus, und in dem Moment spült das dein Stück nach oben in die Charts. Also das heißt, alle Vorbestellungen werden in ab Minute Null sozusagen gezählt, und du schnellst dann in die Top Ten rein. Und dann, je nachdem, wie stark da die anderen eben auch noch nach oben wollen, hältst du dich dann dort irgendwie für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden auf und siehst es, sagt man dann schwarz auf weiß, wenn es am Computer ist?
Ja klar, schwarz auf weiß.
Schwarz auf weiß, und könntest auch ein Bildschirmfoto machen. Du bist dann eben tatsächlich vor irgendwie, was weiß ich, Coldplay.
Das Interessante ist ja, dass, guck mal, dass oft in der Wahrnehmung auch, man sieht immer nur in den Charts, oder nicht mal Sachen abgebildet, die sehr große Anzahl von Leuten irgendwie gut finden. Ich meine, also das ist ja klar, nicht? Und aber dass im Grunde genommen dahinter wahnsinnig viele Künstler auch Sachen machen, die immer noch sehr viele Leute gut finden, die aber das nicht alles in einer Woche oder so, sondern will das vielleicht einfach sich so, aber wo trotzdem auch was dahinter ist, ja. Das ist schon, finde ich, auch wichtig. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, auf den ich auch nicht gekommen wäre, aber das stimmt. Diese Minutencharts gewissermaßen, die da stattfinden, nehmen auch diesem Charts-Ding irgendwie den Druck. Das war früher, ja, wir sind ja so lange dabei, war ja auch immer furchtbar, ja. Ist man in den Charts, ist man nicht drin, was machen wir jetzt?
Also ist man was, also bei, ja? Universal war, wenn nicht in die Charts kommt, ist nichts wert.
Den gab's gar nicht. Ja, so. Und das damit muss man ja umgehen. Und wenn das Problem schon mal weg ist, dann kann man sagen, naja, wieso, ich war doch da. Diesen 5 Minuten war ich doch in den iTunes-Charts, was willst du denn? Dann ist das irgendwie toll, weil man dann einfach so ein paar von diesen Drucksachen auch so ein bisschen entwertet hat. Und das Internet führt natürlich dazu, dass die Leute es viel leichter haben, an deine Musik zu kommen. Auch dann, wenn du eben nicht so hohe Auflagen hast, dass du jetzt in jedem Karstadt zu bekommen bist. Also, aber du kannst es Mailorder bestellen, du kannst es im Grunde genommen gerade für viele Indie-Labels auch eine gute Sache, oder?
Ja. Kann man so sagen. Ja, sehe ich genauso.
Hervorragend. Einigkeit ist ein guter Moment, um ein Gespräch zum Ende zu führen. Aber bleibt uns zuletzt noch die Frage, ob es vielleicht eine Kostprobe aus dem Buch gibt?
Klar doch.
Ärger mit der Unsterblichkeit heißt es. Ihr seid so ein bisschen auch auf Lesereise jetzt die Tage, und wer will uns hier oder ihr uns beide eine Episode lesen?
Also wir machen es genauso, wie wir es heute Abend auch live machen. Sven liest, also wir haben uns für die Abende das so überlegt, jeder macht das, was er am besten kann, und Sven kann sehr, sehr gut lesen, und ich kann sehr gut Dias und Filme zeigen. Die Dias und Filme, die ich jetzt zeige, sieht man zwar nicht, aber Sven wird lesen.
Ich gebe mal mein Bestes. Ja. Die Stoppt-Faschismus-Geschichte. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre arbeitete ich einige Jahre als Videoberater in Hamburg am Holzdamm beim Motor-Label der Plattenfirma Polygram, die damals auch meine Platten herausbrachte. Ich teilte mir ein Büro mit dem Internetbeauftragten Tim Lorenz und werkelte dort vor mich hin. Das waren die fetten Jahre der Plattenfirmen. Dance und Techno regierten die Charts, die alten Platten wurden als CDs noch einmal verkauft, und die Polygram war als Marktführer ganz vorne mit dabei. Im Kühlschrank war immer Champagner, und jede Woche gab es 1 bis 2 Goldverleihungen. Beim Pförtner am Holzdamm konnte man alles, was man brauchte, mit einem Formblatt bestellen, egal ob Kugelschreiber, Radiergummis oder Alkohol. Er lieferte das dann. Wer im Einzelnen was bestellt hatte, wurde nie kontrolliert. Auch der Jazz-Abteilung vom Motorlabel ging es prächtig, denn es war die Zeit des Easy-Listening-Booms. So kam es, dass ich und die beim Motor für meine Platten zuständige Managerin Charlotte Goltermann auf einer Charts-Einstiegsparty der Jazz-Abteilung landeten, wo Erdbeerbowle ausgeschenkt wurde. Ich weiß nicht mehr warum. Wahrscheinlich hatte es etwas mit dem Cover der Platte zu tun, deren Charts-Einstieg gefeiert wurde. Vielleicht war es auch der Titel der Platte, aber irgendeinen inhaltlichen Zusammenhang zur Erdbeere wird es wohl gegeben haben. Wir jedenfalls immer fleißig dabei. Die anderen gingen irgendwann nach Hause, nur drei Leute blieben, die aber standhaft, nämlich ich, Charlotte Goltermann und Benjamin von Stuckrad-Barre, der damals gerade als Produktmanager in der Rockabteilung angefangen hatte. Und als die Erdbeerbowle am Glockengießer Wall, wo der Vertrieb saß und die Party stattfand, alle war, gingen wir über die Straße zum Holzdamm ins Gebäude von Motormusik und Karussell, wo die Champagnerkühlschränke standen. Damals war die Gruppe Rammstein ganz groß im Kommen, deshalb gab es im Büro von Petra Husemann, einer Promoterin, die auch mit dem Labelchef verheiratet war, einen mannsgroßen Hinkelstein aus Hartplastik, ein Hingucker für die Plattengeschäfte, der sollte den Alt-Berliner Toureinfahrts-Rammstein darstellen, nachdem sich die Gruppe angeblich benannt hatte. Mir war der Stein schon lange ein Dorn im Auge gewesen, aus zwei Gründen. Ich mochte die Gruppe nicht und war neidisch auf ihren Erfolg. Nachdem wir am Holzdamm noch einige Platten gehört und ein paar Flaschen Champagner getrunken hatten, war ich so aggressiv und aufgewühlt, dass ich den Rammstein packte, zum Fenster schleppte und ihn mit dem Ruf »Stopp Faschismus« aus dem dritten Stock auf die Straße warf. Wir waren alle drei begeistert, aber dann hörten wir einen Reifen quietschen und hatten Angst, dass etwas passiert sein könnte. Da war die gute Stimmung hin und wir merkten, dass wir wegkamen. Als Charlotte Goltermann und Benjamin von Stuckrad-Barre am nächsten Morgen zur Arbeit kamen, lag der Rammstein noch immer auf der Straße. Sie schleppten ihn hinter ein Gebüsch und irgendwann war er dann ganz verschwunden, wohin auch immer. Petra Husemann hat nie nach ihm gefragt.
Vielen Dank. Stopp den Faschismus, live vorgelesen im Detektor FM Studio. Wer mehr davon möchte, besucht die Lesetour. Der beiden Sven Regener und Andreas Dorau sind unterwegs und gastieren heute im Schauspiel Leipzig. Es folgen Termine in Hamburg, Hannover, Bremen und Dresden. Wir verlosen das Buch auch. Einfach eine E-Mail an musik@detektor.fm schreiben. Das Buch Ärger mit der Unsterblichkeit erscheint am 11. Mai. Ich sage vielen Dank an Andreas Dorau und Sven Regener für den Besuch.
Vielen Dank. Selber vielen Dank.
Ja, selber. Ja, gerne, gebe ich gern zurück. Und wir hören einen neueren Song von Andreas Dorau, nämlich Flaschenpfand vom 2014er Album aus der Bibliothek.